Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So eine Art von Stift, der Podcast, in dem Kreativität auf Tinte trifft. Mit der Buchautorin Luisa Linde.
Und dem Gangster-Tätowierer.
What the fuck? Nein, nein, das geht gar nicht.
Warum?
Ich bin doch kein Gangster in keinem Weg.
Ja, aber du bist in Dietzenbach.
Oh boy.
Ja, ich wollte einmal einen Witz machen über ja, Dietzenbach.
Okay, das ist lustig.
Ja, ich war noch nicht fertig. Gangster-Tätowierer Dietzenbach, Baby.
Ja, nee, ich... Ich versuche doch Licht und Liebe zu verbreiten und ich habe mich dann da ins Gangsternest gesetzt, damit das halt... Kunden haben mir schon gesagt, dass das kontrovers ist.
Ja, und das ist, Kunst sollte immer etwas Kontroverses haben. Du bist der Gangster, das ist ein Kompliment. Ich sag auch von mir, ich bin Gangster.
Ich nicht von mir.
Ja, dann gehört das jetzt halt dazu.
Aber okay, wir haben den Witz verstanden. Habt ihr den Witz?
Ja. Die haben den Witz verstanden. Die sind nämlich auf meiner Seite da draußen.
Sehr gut. Alles klar. So, du bringst immer die Themen und springst Sachen mit. Ich habe hier was.
Oh, warum das
denn?
Hört
ihr das? Ich habe ein Buch. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Von Die Oberfläche des Chaos von der Luisa Linde.
Oh.
Und vielleicht können wir... Du sagst ja, dass du so viel da reinsteckst in den Text.
Ja, es ist ein sehr dichtes Ding da.
Und ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwo aufklappe, wir einen Satz lesen, dass du mir mehr über diesen Satz erzählen kannst.
Ach, auf jeden Fall.
Mehr als ich lesen kann.
Ja, weil ich habe dir das ja jetzt gerade erst geschenkt. Ne? Bevor du anfängst zu lesen, kann ich dir ja ein bisschen was an Tipps geben.
Also ich kenne ja schon einige Teile daraus.
Ja, das stimmt.
Ich nicht, die hast du mir vorgelesen.
Ich habe dir die vorgelesen, ja.
Aber ja, ich habe das Buch jetzt tatsächlich. Ja.
Mhm.
Als dann. Guter Unterstützer, als Freund und Unterstützer. Ja. Sollte man so ein Buch mal haben.
Ja, das Ding ist ja, man kriegt ja diese Bücher und ich muss ja auch Geld bezahlen, ne, für die. Und dann will jeder so eins geschenkt bekommen haben. Und ich denke mir mal so, ich werde pleite.
Ich stelle mich nicht so da. Okay?
Nein, du kriegst es natürlich. Nein, viele da draußen und nochmal danke an euch. Wirklich für die Unterstützung, die ihr leistet. Ihr wisst hoffentlich ganz, ganz tief, dass ich jede einzelne Unterstützung von euch ganz tief ins Herz trage und das da ganz fest einschließe und dass das ist, was mir Kraft gibt, damit ich weitermachen kann. Wirklich. Das will ich jetzt mal sagen. Ja, musste mal gesagt werden.
Applaus an alle Unterstützer da draußen. Bei mir ist es dasselbe. Ohne euch wäre ich nichts.
Ja, genau.
Okay, zurück zu deinem Buch. Bist du aufgeregt?
Ja, ich bin voll aufgeregt.
Oh. Hört ihr das? Viele Seiten. Wir haben... Kennst du es auswendig? 230 Seiten.
Oh,
230 Seiten.
Ich habe schon wieder vergessen.
Da blätter ich jetzt einfach mal rein.
Ja, mach mal. Und ich sag Stopp.
Okay.
Und Stopp.
Gut. Und du schließt jetzt irgendwas vor?
Ja, was du magst. Ich bin vorbereitet.
Dann kann ich sie fragen, ohne mir alles im Kopf schon vorher zurechtgelegt zu haben. Ich suche ein Buch über Gewalt und warum die Menschen dazu fähig sind, sich gegenseitig zu quälen oder zu foltern.
Perfekt.
Ja. Was eine Stelle.
Was für eine Stelle, da hast du aber jetzt gerade... Ach genau, ich erzähle euch was. Also Ellie geht ja sehr gerne in die Bücherei und sie wächst ja im Berliner Ring auf. Das steht exemplarisch für so ein Ghetto-Hochhauskomplex, wo es ganz viel Armut gibt. Und mit der Armut kommt sie auch...
Ghetto-Tätowiere.
Da gibt
Sorry.
Das war jetzt die Retourkutsche. Ja, okay, das akzeptiere ich jetzt. Jedenfalls ist ja Ellie so neugierig, dass sie sagt, sie will die Welt verstehen. Und sie verliebt sich ja auch in einen Nordafrikaner, der ja auch mit ihr im Berliner Ring lebt. Und der wird von seinem Vater geschlagen. Und das bekommt sie immer mit. Und dadurch will sie unbedingt verstehen, warum ist das eigentlich möglich, dass Menschen sich gegenseitig Gewalt antun, weil wenn ich dich jetzt schlage, was ich niemals tun würde und ich hätte auch keine Chance, ich habe es schon mal ausprobiert, es hat nicht geklappt, nein, dann sehe ich ja, was das in dir auslöst. Ich sehe, dass du vielleicht anfängst zu zucken oder Grimassen zu verziehen, vielleicht blutest du sogar, du schreist, du bittest mich aufzuhören, aber ich bin normalerweise ein empathischer Mensch. Die meisten Menschen da draußen sind empathisch veranlagt. Mhm. Es gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz da draußen von Psychopathen, die das nicht empfinden können. Aber trotzdem gibt es viel mehr Gewalt da draußen. Und im Zuge meiner Recherche damals zu dem Buch habe ich versucht, darüber was rauszufinden. Habe mich mit zum Beispiel, kannst du dich daran erinnern, als damals auf dieser Insel, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, wo die Amerikaner die ganzen Terroristen gefoltert haben und eingesperrt haben. Guantanamo?
Alcatraz?
Nee, Guantanamo war das. Alcatraz war noch später, nach dem 11. September.
Noch nie davon
gehört. Ja, da bist du, weil du bist ja ein bisschen jünger als ich. Da haben die angefangen, die Leute, ohne dass sie sich an Regeln halten müssen, die Leute dort einfach aus Iran, Irak, Afghanistan haben die da reingesteckt und haben die Leute angefangen zu foltern. Und das waren ganz normale US-amerikanische Soldaten. Und dann sind da Fotos rausgekommen, wo die dann mit denen, die sie auf dem Boden Hunde spielen mussten und die mussten dann ganz eklige Sachen machen und haben die ganz schlimm erniedrigt. Und das ist dann um die Welt gegangen. Und da hat man sich dann gefragt, wie funktioniert, also immer mal wieder gibt es solche Sachen auch in der Psychologie und in der Geschichtswissenschaft. Was muss in dem Menschen passieren, dass ich den anderen gar nicht mehr als das wahrnehme, was er ist, nämlich als Mensch? Und Ellie geht dort in die Bücherei mal wieder, weil sie es rausfinden will. Und die ist da ganz jung noch, die ist da vielleicht, ich weiß gar nicht, wollen wir mal kurz gucken, was für ein Jahr das ist. Ah ja. 98, also ist sie da 16. Mhm. Und die kriegt dann ein Buch übers Mittelalter und versucht dann darüber zu erfahren, was macht eigentlich jemand, der foltert. Und sie ist so unerschrocken, weil sie sich selbst die merkwürdigsten oder schwierigsten oder kompliziertesten Dinge, die so schwer zu begreifen sind, trotzdem anschaut. Und das ist einer der traurigsten Kapitel vielleicht mit, aber zum Schluss, das finde ich ganz toll, findet sie dann zum ersten Mal so einen Gedanke von Jo und ich, wir werden uns zusammentun und wir werden gegen die Welt sein, gegen diese Brutalität der Welt. Und wir werden uns, das heißt, können wir mal kurz blättern. Also, ich lese mal kurz vor. Vielleicht gehe ich morgen mal zu Jo und frage, ob er mit mir in den Wald geht. Eine Schneehöhle könnten wir dort bauen und innen ein kleines Feuer machen. Andere sind an Stühlen festgebunden. Was genau mit ihnen passiert, kann ich nicht sehen. Die Höhle müsste nicht sehr groß sein, weil wir nur beide darin Platz finden würden. Die eiserne Jungfrau öffnet ihren dunklen Bauch, aus dem keiner entkommen wird. Langsam macht der Scharfrichter sie ein kleines Stückchen mehr zu. Jo weiß bestimmt, wie man Feuer in einer Höhle macht. Dort wird uns keiner finden. Dort werde ich ihm auch das Buch zeigen und ihm alles erzählen. Von den Scharfrichtern, den Hexen und den peinlichen Befragungen. Von den Gottesurteilen und der Wahrheit. Wenn wir Glück haben, wird ein kleines Feuer brennen. Und wir werden uns wie die ersten Menschen fühlen, weit draußen versteckt im Wald. Weißt du, was ein Scharfrichter ist?
Nicht genau, nein. Tatsächlich genau. Nicht.
Das musste ich auch nachschlagen. Scharfrichter waren damals die Leute, die gefoltert haben. Mhm. Und die eiserne Jungfrau, kennt ihr bestimmt auch, es sieht aus wie ein Mensch und da kann man reingehen und da sind ganz spitze Sachen. Da geht man dann rein und dann wird es zugemacht.
So eine Hülle aus Metall oder Holz, ne?
Genau, und dann wirst du sozusagen innen drin aufgespießt. Und sie sieht halt so diese Sachen, aber trotzdem spürt sie, dass dieser Jo, der so auch malträtiert wird von seinem Vater, so dagegen angehen. Und ist gerade da Winter und dann fangen die an, sich dann langsam zu verlieben. Also es geht in dem Buch, weil es sich ja um diese Peripherie unserer Gesellschaft handelt, auch natürlich um Gewalt. Ja, das ist halt einfach so. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, warum sowas passiert und wie wir dagegen angehen können. Das ist ganz wichtig, ja. Du hast gerade ein ganz schwieriges, aber auch spannendes Thema daraus gesucht.
Du hast gesagt, jeder Satz steckt mit Informationen.
So wollen wir nochmal einen machen.
Nicht schlecht, Frau Specht.
Ja, ja, da habe ich ganz viel, aber auch ganz viel.
Und du bist nicht geschummelt. Ich habe ja einfach die Blätter, sie hat Stopp gesagt. Und
ja. Ja, ich schummel mir nie.
Okay, nochmal von vorne?
Ja, nochmal. Wow.
Sag Stopp.
Stopp.
Dann fange ich jetzt mal hier an. Also, ich war noch nie in einem Zirkus. Kannst du dir das vorstellen? Was für eine Scheiße. Kann ich nur noch stammeln. Wir beide kichern, umarmen uns, drücken uns einander, kitzeln die eine oder andere Stelle und wollen uns nicht mehr beruhigen. Warum hat mir keiner gesagt, dass es so verdammt lustig sein kann?
Genau, also, sie, Jo und...
Dass es so lustig zusammen sein kann, also, dass sie zusammen sind oder wie?
Ja, dass es so lustig sein kann, mit Menschen zusammen zu sein.
Ach so.
Ja, weil sie ist doch so einsam. Und das ist das Kapitel, da ist sie dann schon älter, da raucht sie ihre erste Tüte. Und weil,
Einkaufstüte.
Also sie, Jo, traut sich dann irgendwann, Ellie zu fragen, hier, komm doch mit, wir machen mal einen Freitagabend und das ist so ein perfekter Sommerabend und ihre Mutter hat eh nichts dagegen. Sie ist, glaube ich, da schon 17 und hat eigentlich nie, war noch nie auf einer Party, hat noch nie gesoffen, weil sie ja so ein Einsiedler ist und dann nimmt Jo sie mit und dann fangen die erstmal an, Wodka zu trinken und sind total betrunken und laufen dann durch den Wald. Das ist einer meiner Lieblingsstellen, weil ich versucht habe, auch dazu dieses Betrunkensein irgendwie in Sprache zu fassen. Mhm. Und es ist nicht so leicht. Und dann kommen die dann in eine Kiesgrube und dort wartet dann die besten Freunde von Jo mit ein paar Mädels und die haben schon Feuer gemacht. Also du siehst, das Lagerfeuer ist ein Thema. Und da darf sie dann mit Jo das erste Mal dann da liegen. Die haben da Decken und dann baut Jo seine Tüte und gibt sie ihr dann. Und dann raucht sie und muss dann so schlimm lachen. Und dann stellt sie sich vor, wie Jo und sie im Zirkus sind und assoziiert dann so ein bisschen mit ihm. Und, aber sie war ja noch nie im Zirkus. Mhm. Er erzählt von seiner ersten Erfahrung, als er nach Deutschland gekommen ist, weil in seinem Land gibt es keinen Zirkus, so wie wir das kennen.
Ja.
Und er darf dann mit seinem Vater das erste Mal im Zirkus und das ist einer der schönsten Momente, die er mit seinem Vater teilen kann.
Okay, und sie war noch in einem.
Genau, und dann kuscheln die da und dann wird es so ein bisschen schlüpfrig. Und ja, das ist total schön. Das ist einer meiner Lieblings...
Das klingt nach Leichtigkeit.
Ja, sie empfindet mit Jo diese Leichtigkeit, auch wenn manche sagen, ja, die müssen irgendwie Drogen nehmen oder sie gehen illegalerweise an die an so eine Kiesgrube und müssen Wodka trinken, aber halt, ja, das sind freie Kids gewesen. Mhm. Also so, und ich manchmal, als ich diese Szene geschrieben habe, habe ich die beiden auch echt beneidet um diese absolut, weißt du, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann kann man eigentlich nur noch gewinnen.
Bist du da nicht dabei, wenn du es schreibst?
Immer. Also. Immer, immer. Also deswegen, ich hoffe, ihr habt auch so ein paar wunderschöne Momente in eurem Leben erlebt. Oder ja, wenn nicht, sucht danach mit Menschen, mit denen ihr frei sein könnt, die euch nicht beurteilen.
Warum hat mir keiner gesagt, dass das so verdammt lustig sein kann?
Ja.
Das heißt, kommt ein Satz aus Einsamkeit.
Ja, das ist, sie ist, also was Ellie ist, ist einsam. Hm. Aber sie...
Nicht mehr.
Nicht mehr, genau, weil Jo ist so der erste Mensch, sie kriegt dann noch eine Freundin und ich meine, das ist ja auch erst der erste Teil und diese Auseinandersetzung von, wie bin ich eigentlich mit den anderen und kann ich so sein, wie ich bin, mit den anderen und akzeptieren sie mich auch. Das ist, glaube ich, so ein roter Faden, der sich durch alle drei Teile zieht.
Mhm.
Und
aber typisch für einen Teenager, würde ich jetzt mal sagen. Also behaupten.
Ja, aber das sagt man so. Aber mal ganz ehrlich da draußen. Ich weiß, es sind einige auch, die keine Teenies mehr sind, die uns zuhören. ist nicht diese Auseinandersetzung für dich auch immer noch aktuell? Fragst du dich nicht manchmal schon noch so?
Ja klar, aber es ist halt da, fand ich, ging es los oder am intensivsten.
Mhm. Ja.
Man lernt ja doch draußen, kommt der Sache näher. Also
ja.
Man entwickelt sich ja.
Ja.
Würde ich sagen.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Genau.
Magst du noch einen?
Eine machen wir noch. Alle guten Dinge sind drei.
Eine machen wir noch. Mhm. Okay, ich splitter jetzt mal von hinten und du sagst Stopp, okay?
Ja. Stopp.
Oh. Warte, ich bin eine zu weit gesprungen. So. Voller langer Satz. Ich versuch's.
Okay, was haben wir denn? Was hast du gefunden?
Also, wir sind jetzt auf Seite 146.
Aha, okay. Dann leg mal los.
Aber stopp! Dieses unschuldige, blonde Mädchen hat etwas zu verlieren. Viel zu viel. Das begreife ich jetzt in ihren strahlenden Augen. Ihr Leben kann versaut werden. Meins nicht. Keiner wird sich wundern, wenn ich es nicht schaffe. Jeder, der einmal mein Zuhause gesehen hat, wird mich nur voller Mitleid anschauen und vielleicht kurz einen Stich in der Brust verspüren. Darüber, dass dieses junge Mädchen von Anfang an verloren war und sich nicht wundern, wenn ich versage, weil ich nie eine wirkliche Chance hatte.
Das ist ein bisschen langer Satz, aber ich mag ja auch lange Sätze. Genau, da spricht sie darüber, weil die ist dann schon älter, das ist dann so in der Abiturszeit, da hat sie Annalena als Freundin und das ist so komplettes Gegenteil von ihr. Annalena wächst auf in einem Haus, in einer Familiensiedlung, hat einen Vater, der irgendwie Geschäfte nach Afrika hat und sie hat eine Mutter, die irgendwie Kuchen backt, die Blumen auf dem Tisch hat.
Hat Freunde, ist beliebt.
Ja, beliebt, kriegt dann irgendwie neue Klamotten und das ist für Ellie so fern, so wie als würde jemand von einem Planeten, von einem anderen Planeten kommen, weil sie kennt ja nur diese Armut, dieses Chaos, dieses immer nur um sich selbst kümmern und das noch mit der Mutter kümmern müssen. Aber weil sie so gut in der Schule ist und Annalena so eingesperrt im Prinzip ist, weil bei ihr ist alles vorgezeichnet, das kommt dann auch später. Für Annalena ist schon die Wohnung gekauft, wo sie studiert, was sie studiert und was sie danach macht. Vielleicht kennen die Eltern auch schon irgendwie andere Familien, wo es einen netten jungen Mann gibt. So. Und ich meine, Annalena leidet nicht darin, aber sie hat im Prinzip nichts, was sie darin veranlasst, ihren eigenen Weg zu gehen, weil ihr Weg schon vorgezeichnet ist. Es ist ja auch kein schlechter Weg sozusagen in ihren Augen. Und sie wollen dann, Annalena fühlt sich halt so eingeengt und sagt dann, sie will auf die Love Parade gehen und dann einfach nach Berlin abhauen.
Oh oh.
Ist so Anfang der 2000er. Und ich weiß noch, dass ich damals auch das unbedingt machen wollte. Ich es zum Glück nicht gemacht habe, weil ja so ein bisschen Vernunft ist ja da. Und dann sieht sie so, dass sie unterhalten sich gerade und dann sagt sie so, nein, stopp, ich werde mit dir nicht nach Berlin abhauen, weil du hast halt dieses Leben. Und wenn du jetzt nichts falsch machst, Annalena, wirst du dieses Leben einfach durchlaufen.
Ihr Leben kann versaut werden.
Genau.
Meins nicht.
Genau. Und weil, ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass ich ja auch diese Armut kenne. Und ich weiß noch, wie früher mich die Leute angeguckt haben. Mit diesem einen Blick von Mitleid. Und das werde ich, das habe ich als Kind, habe ich schon gedacht, ihr wisst nicht, was für ein Leben ich führe. Und wenn man jetzt zum Beispiel kein Spielzeug hat, weil man arm ist, dann hat man natürlich alles andere. Und was habe ich für geile Zeiten draußen verbracht? Und ich glaube, da wurde mein kreativer Geist wirklich geschult. Und die ersten Diamanten wurden da geschliffen, weil ich frei war, weil ich nichts hatte und weil ich aus nichts alles gezaubert habe. Und meine Freunde, was haben wir für einen Spaß gehabt? Immer habe ich mir was ausgedacht. Und es war hochgradig gefährlich. Ja.
Mutproben, eine nach der anderen.
Ja. Frag die, die mit mir groß geworden sind.
Ich sehe es.
Und deswegen, die Leute denken immer in Kategorien. Und das hat mich schon als Kind genervt. Und ich weiß noch, dass irgendwann ich war auf dem Abi-Treffen und da hat dann die eine gesagt, krass, dass du überhaupt noch lebst, ist ein Wunder. Du,
ja, das, jetzt.
Ja, weil ich so, ich habe halt mein eigenes Ding gemacht und habe mich halt nie daran gehalten, was man zu tun haben muss.
Ich glaube, das sind Menschen, die nicht wirklich lange überleben würden.
Ja, ne? die sind nichts gewöhnt. Uff. Ja, und da habe ich mir gedacht, ihr werdet euch noch wundern, was ich alles schaffe, was ich aus diesem Leben schaffen werde. Und das hat mich dazu inspiriert. Ich meine, man macht ja immer so einzelne Sachen, bringt man in die Bücher mit rein. Ich hatte jetzt keine Annalena als Freundin, aber Gegensätze ziehen sich ja auch an. Und das kommt noch ein paar Mal in dem Buch vor. Und am Ende ist sie, dadurch, dass sie diese Sicht auf die Welt hat, irgendwie trotzdem dem Ganzen irgendwie erhaben. Also Ellie hat mich so beeindruckt, weil sie etwas unglaublich Erhabenes hat. Und so sieht sie auch die Welt. Und das ist etwas, was außerhalb von diesen verdammten Klischees, die in der Gesellschaft so hartnäckig gehalten werden. Ja. Und deswegen liebe ich diese Figur Ellie so sehr.
Sehr gut.
Ja.
Musst du jetzt sagen, das ist dein erstes Buch.
Ist mein erstes Buch, natürlich, natürlich. Ja, und so siehst du es. Ja, aber sehr spannend. Interessant.
Und wie gesagt, ich kenne ja schon einige Stücke daraus, aber ich werde es jetzt dann mal demnächst im Ganzen
verzehren. Ja, tu das, genau. Weil für diejenigen, ich mache auch bald noch eine Lesung in Frankfurt, 2 Stück. Da werde ich euch nochmal auf dem Laufenden halten. Aber wer das Buch noch nicht hat, bestellt es euch, weil es wichtig ist für den 2. Teil. Und ihr könnt
die Oberfläche des Chaos.
Die Oberfläche.
Verlag.
Genau, die Oberfläche des Chaos. Ja, und Ellie hat auf jeden Fall meine Perspektive noch mehr erweitert, hat mir viel Schamgefühl genommen und viel Stolz und unglaublich eine gute Zeit. Und ich wünsche mir einfach, dass dasselbe mit euch passiert, wenn ihr die Zeit mit Ellie verbringt. Ganz einfach.
Ja, sowas ist auf jeden Fall mitreißend. Man hat ja auch schon. Über dein Instagram-Profil hast du auch deine Kritiken schon geteilt.
Mhm.
Und dein Klapptext sagt es ja auch schon sehr gut.
Ja.
Obwohl Ellies Alltag von Armut und Einsamkeit geprägt ist, erzählt sie in lexikonhaften Episoden von ihrer tiefen Verbundenheit mit all den Dingen.
Das, ja, das und ist es ist wirklich...
mitreißend auf jeden Fall.
Ja, und ich will es auch nochmal sagen, ich kann es nur betonen, ob du die Verbundenheit zu der Welt spürst, zu den Menschen, zu dir selbst, zu den, was auch immer da Lebendiges da draußen rumschwirrt, hat verdammt nochmal nichts mit deinem Geldbeutel zu tun und nicht mit deinem Status. Wir brauchen natürlich die Dinge, die wir brauchen. Aber es gibt nichts Schlimmeres als die Arroganz eines reichen Menschen.
Ja, das ist eine starke Verwechslung.
Oh ja, und die denken, die hätten da sogar noch ein Anrecht drauf. Und das ist etwas, was mich unglaublich wütend macht. Und deswegen ist es auch von mir wirklich gewollt gewesen. Ich fange direkt mitten im Dreck an. Bam.
Erstmal Finger in die Wunde.
Erstmal Finger in die Wunde und schön rumpulen. Also, danke dafür. Das war jetzt mal sehr überraschend.
Sehr gut. Ja, ein bisschen Übung.
Ein bisschen Übung, ja. Ich traue mich doch immer nicht zu sprechen. Ein bisschen Werbung machen, das ist doch sehr gut.
Ja, ich dachte mir, wir nehmen das Buch nochmal auseinander, damit die Leute ready sind fürs Nächste.
Genau, sind ja noch ein paar Monate. Okay, danke fürs Zuhören.
Und bis nächste Woche.
Wenn es wieder heißt.
So eine Art von...
Stift.
Der Podcast.
In dem Kreativität...
auf...
Tinte trifft. Ich wollte es mal richtig kreativ machen.
Macht's gut, Leute.
Ja, ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.